Die Baba.
Moin.
Hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.
Moin, ich bin Jared die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Mein heutiger Gast hat bereits 99 OPs hinter sich. Er bekam mit 15 Jahren die Diagnose Morbus Crohn. Ist jetzt 29 Jahre alt und studiert Medizin in Hannover. Moin, Niklas Schürz.
Moin. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Wie findest du die Frage, wie geht's uns heute?
Wie geht's uns heute?
Ja. Das ist ja die klassische Arztfrage.
Das stimmt, das stimmt. Ja, manchmal kriegt man die tatsächlich zurückgestellt auch, aber
ja.
Es geht ja um die Patienten. Ja, gut, soweit. Ja. Bisschen müde.
Wieso?
Ja, war eine kurze Nacht.
Weil du eine Nachtschicht hattest? Was hast du?
Nee, also ich habe gestern noch bis 23 Uhr gearbeitet und bin dann heute Morgen halt direkt wieder hin. Und deswegen war nicht viel Schlaf.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, wir schnacken über deinen Job und vor allem auch über Morbus Crohn. Ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht wissen, was das genau für eine Krankheit ist.
Ja.
Kannst du es kurz erklären?
Ja, also Morbus Crohn ist eine von zwei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die sogenannten CEDs. Und da gibt es einmal den Morbus Crohn, den ich habe. Und
CED steht für?
Chronisch entzündliche Darmerkrankung.
Gut.
Genau. Und dann gibt es einmal den Morbus Crohn, den ich habe. Und dann gibt es noch die Colitis ulcerosa. Und die unterscheiden sich, einfach erklärt, Colitis ulcerosa sitzt nur im Dickdarm. Morbus Crohn kann vom Mund bis zum After den gesamten Verdauungstrakt betreffen.
Und was ist das genau für eine Krankheit? Vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären, etwas genauer. Ja,
also da bilden sich halt Entzündungen im Darm, die zu starken oder häufigen Durchfällen führen. Es können sogenannte Ulzera, also Geschwüre, sich bilden, die anfangen zu bluten. Man hat natürlich auch ein erhöhtes Krebsrisiko und so weiter. Also es ist letztendlich eine Entzündung, die alle Darmwandabschnitte betreffen kann.
Wie fühlt sich das an?
Das ist total individuell. Also bei mir hat das angefangen mit Bauchschmerzen. Es sind Krämpfe meistens, aber es ist auch so ein Ziehen, Stechen, das kommt auch vor, definitiv so. Je nachdem, wo man auch die Entzündung hat. Wenn man die Entzündung zum Beispiel auch in der Speiseröhre hat, dann äußert sich das zum Beispiel in so einem Reflux, den man vielleicht kennt.
Also so eine Art Sodbrennen, vielleicht sowas in die Richtung.
Genau, und im Magen oft Übelkeit.
Und wo hast du das gehabt?
Wo ich schon überall hatte.
Du hast es sozusagen im gesamten Verdauungstrakt, ja?
Also nicht, man hat das nicht immer.
Ist das okay, wenn ich das so frage?
Absolut, klar. Ja. Man hat das nicht immer an denselben Stellen. Als es zum Beispiel diagnostiziert wurde bei mir, das hat ja auch 4 Jahre gedauert, bis es richtig diagnostiziert wurde, da wurde es im Magen und im Dickdarm festgestellt. Im Dickdarm ist natürlich auch das Typische, was man kennt. Nur das Problem ist, dass es bei mir halt so kompliziert teilweise ist, dass der Dünndarm ganz stark betroffen ist. Und den Dünndarm, den kannst du nicht so einfach gut angucken, ne? Weil du hast ja die Darmspiegelung, das dann nur für den Dickdarm, und bei der Magenspiegelung gehst du halt nur bis in den 12-Fingerdarm und alles dazwischen, das ist ja der größte Teil.
Da kommt man gar nicht richtig ran.
Da kommt man nicht gut ran. Da gibt's 2 Möglichkeiten, wie man das untersucht, aber die sind sehr selten und sehr aufwendig. Und außer im Mund hatte ich es überall. Also sowohl in der Speiseröhre, Magen, kompletter Dünndarm und Dickdarm.
Mit 11 Jahren ging das los bei dir. Mhm. Und hast du gerade gesagt, mit 15 kam erst die Diagnose.
Ja.
Wie war das für dich, die Diagnose Morbus Crohn zu bekommen? War das eine Erlösung oder war das eher eine Schockdiagnose, wo du gesagt hast, oh Gott, jetzt ist mein Leben vorbei?
Also es war gut, endlich zu wissen, was Sache ist. Und das Problem ist auch so ein bisschen, wir hatten auch schon mit 11 die Vermutung, dass es Morbus Crohn sein wird. Weil, ich muss jetzt nicht genau sagen, wer in der Familie, aber eine Person aus der Familie hat Morbus Crohn.
Ja.
Und ob das jetzt genetisch vererbbar ist, steht immer noch so im Raum, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit. Aber deswegen war es umso ärgerlicher, dass es wirklich 4-5 Jahre gedauert hat, bis dann die richtige Diagnose stand.
Naja, du sagst ärgerlich. Was hat diese Zeit mit dir gemacht, nicht zu wissen, was mit dir los ist?
Die war schrecklich, weil ich die größte Zeit im Krankenhaus war. Also ich war jetzt nicht 4 Jahre am Stück im Krankenhaus, aber so ein Drittel der Zeit lag ich definitiv auch in unterschiedlichen Krankenhäusern, hatte dann ganz viele Fehldiagnosen, sage ich mal.
Ja.
Und irgendwann wurde ich dann so in die psychosomatische Ecke gestellt. Und das hat mich echt hart getroffen, weil natürlich Bauchschmerzen und so können auch mal von der Psyche kommen, das definitiv, oder ein Reizdarm auch. Aber wenn Werte und Blut im Stuhl, also Blut im Stuhl entsteht nicht durch...
Durch die Psyche.
Durch die Psyche, genau.
Ja.
Und da war es dann letztendlich so, dass der eine Oberarzt, damals waren es ja noch Kinderchirurgen, da musste ich in die Kinderklinik, meinte, wir machen jetzt noch eine Operation und wenn diese keine Besserung bringt, dann weisen wir sie ein. Und das war absolut schlimm für mich und auch für meine Eltern.
Ja.
Man hat sich ganz schrecklich gefühlt, als ja, würde man mich nicht ernst nehmen oder als würde ich mir das einbilden oder als wäre ich ein Hypochonder oder sonst irgendwas.
Das stelle ich mir auch schrecklich vor. Die Zahl 99 OPs hast du in deinem Leben hinter dir. Was macht diese Zahl mit dir, wenn du sie so hörst?
Mittlerweile weiß ich, dass ich bald auf die 100 komme.
Ja.
das ist natürlich erstmal nicht schön, aber über die Jahre hat man sich leider dran gewöhnt, würde ich sagen. Es ist natürlich so, dass ich von allen Leuten höre, also sowohl von den Ärzten, die mich behandeln, allen Ärzten oder andere Leute, die haben nie einen Fall gesehen, der so oft operiert werden musste. Es wird mit Sicherheit in Deutschland ein paar Menschen geben, die ähnlich viel hatten, aber ich denke, die kann man an einer Hand abzählen.
Also ich finde es wirklich beeindruckend, wenn du jetzt an deine Krankheit denkst, welche Rolle spielt die in deinem Leben? Ist es ein ständiger Begleiter? Wie ist das?
Ja, also es ist definitiv ein ständiger Begleiter. Das Problem, also oder das Gute ist, es verläuft halt in Phasen, also in Schüben. Und bei mir ist das Gute, dass ich ja relativ früh im jungen Alter damit konfrontiert wurde. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen. Meine ganze Pubertät, Schule, junges Erwachsenenleben bis jetzt. Also kann ich damit auch viel besser umgehen, als wenn ich jetzt, sage ich mal, in dem Alter die Diagnose bekommen würde, denke ich einfach mal. Und natürlich, wenn ich in einem Schub bin, dann funktionieren Sachen einfach nicht. Dann muss ich Dinge absagen. Ich kann auch nicht immer arbeiten oder studieren. Aber dann gibt es ja auch wieder die Phasen, das nennt man dann Remission, also wenn es entspannter ist, also nicht akut gerade ist und da funktioniert eigentlich immer alles perfekt. Auf diese Phasen freut man sich natürlich am meisten, aber ich kriege es trotz Schüben und Remissionsphasen, also egal ob gut oder schlecht, kriege ich es hin, ein gutes Leben zu führen und ich lasse mir auch nichts nehmen. Also ich mache alles normal wie andere Menschen auch.
Ja, das finde ich total faszinierend. Also du studierst Medizin. Ich meine, du hast es ja eben kurz angeschnitten. Schule, Pubertät, alles, was so dazugehört. Vielleicht hast du auch noch diverse Feiern mitgenommen. Du kriegst es hin, aus den guten Phasen das Maximale rauszuholen.
Ja, absolut. Ja.
Wie war das für dich in deiner Jugend? Konntest du tatsächlich auch mal feiern gehen, Sport machen, all diese ganzen Dinge?
Ja, absolut. Also, und da muss ich auch sagen, was das angeht, bin ich vielleicht kein ideales Vorbild für alle Morbus Crohn-Menschen, aber ich habe mir die Sachen nicht nehmen lassen. Ich habe auch geraucht, ich habe Alkohol getrunken, ich war auf Partys. Ich hatte auch mal hier und da was mit Frauen, sage ich mal.
Ja.
Ne, alles so, was dazugehört. Und man muss natürlich seine Grenzen kennen, so,
ja.
Und aber da wächst man mit rein.
Naja, manche Grenzen hat ja auch die Krankheit gesetzt, ne?
Definitiv.
Ja.
Also es ist nicht so, dass ich, weiß ich nicht, dreimal in der Woche feiern gegangen bin oder so. Aber es gab natürlich auch so Phasen, wenn ich jetzt zurückblicke, so mit zwischen 16 und 20, da war das schon sehr, sehr regelmäßig.
Und wie fanden das deine Eltern? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich bei dir besonders Sorgen gemacht haben.
Ja, haben sie, definitiv.
Die fanden das bestimmt nicht witzig, oder?
Nee, aber mussten natürlich auch lernen, damit umzugehen. Weil an sich bin ich ja ein vernünftiger Mensch, wird mir zumindest gesagt. Meine Mutter...
Das sagen alle Jugendlichen von sie.
Ja, nee, jetzt, wenn ich es Revue passieren lasse,
ja,
sage ich mal.
Ja.
Aber natürlich, also meine Mutter... Die ist dann auch oft wach geblieben oder musste irgendwie eine Nachricht oder einen Anruf bekommen, dass sie weiß, okay, ich bin sicher zu Hause.
Ja.
Und liege nicht gerade wieder im Krankenhaus.
Ja, aber das ist doch zumindest gut, dass du da einigermaßen transparent ja auch dann mit deinen Eltern umgegangen bist. Wann kam denn das Interesse von deiner Seite, ich würde gerne in die Medizin gehen?
Ja, diese Frage wird mir oft gestellt und ich finde das gar nicht mal so einfach zu beantworten, weil Medizin an sich hat mich schon immer interessiert.
Schon vor der Diagnose?
Ja, aber da ist man 10, 11, da weiß man natürlich auch noch nicht, was genau, ne, ist, gibt es so
für du, manchmal Medizin, gab's aber ja, Arzt. Manchmal so. Gab es ja Arztserien oder man hat jemanden im Bekanntenkreis oder wie auch immer. Was hat dich da begeistert?
Zu der Zeit in meiner Familie habe ich, da ist keiner in der Medizin. Meine Cousine, die ist Ärztin, ja, aber das kam auch erst später. Also die ist 10, 12 Jahre älter als ich. Deswegen, also aus der Familie kam es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich von Serien kam, ja. Weil zum Beispiel Scrubs liebe ich.
Ja.
Das ist eine tolle Serie. Und das passt auch etwa zu der Zeit. Grey's Anatomy habe ich auch mal geguckt. Und ich denke mal, es war so ein guter Mix. Einmal von den Sachen, die ich gesehen habe und dann aber auch erlebt habe als Patient. Und deswegen glaube ich auch, dass meine eigene Krankheitsgeschichte damit was zu tun hat, mich dann letztendlich gegen die Musik und für die Medizin entschieden zu haben.
Du hast Klavier gespielt und Saxophon?
Genau.
Und du hättest auch diesen Weg beruflich einschlagen können?
Genau.
Warum hast du es nicht gemacht? Weil es gesellschaftlich so war, brotlose Kunst oder?
Also man hat mir immer gesagt, ich habe schon musikalisches Talent.
Ja.
Und ich war auch auf einer Musikschule, habe Musikabitur gemacht, also auch auf Leistungsniveau und so. Und ich wollte am liebsten beides irgendwie machen. Aber also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie Lehrer zu werden oder so. Das war es nicht. Also wenn ich Musik gemacht hätte, dann auch schon.
Dann richtig.
Dann richtig, dass ich daraus was mache und mich voll drauf fokussiere. Aber man kann halt nicht beides machen. Das heißt, das eine wird der Beruf und das andere wird das Hobby. Medizin als Hobby geht nicht.
Also nein, ist es, Musik als Hobby.
Also ist es so gekommen. Ja.
Wenn man so schaut, was du in deinen Lebensjahren gemacht hast, bekomme ich zumindest den Eindruck, dass du irgendeine Superkraft haben musst. 99 OPs ist ja schon eine krasse Zahl. Dann mit Morbus Crohn Abitur zu machen, so dass du Medizin studieren kannst, erfordert ja auch viel Einsatz. Also neben den Schüben dann auch mal zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, das ins Leben mit einzubauen, dann trotzdem noch zu feiern und auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Wie hast du das geschafft? Was hat dich motiviert, gerade in der Schule so durchzuziehen, dass du Abitur machen kannst?
Was total wichtig ist, ist die Familie und die Freunde, die einen Rückhalt geben. So, also da hat man auf jeden Fall eine Stütze. In der Schule war es dann letztendlich so, dass ich ja wusste, dass ich ein gewisses Ziel habe, weil für Medizin braucht man ja ein relativ gutes Abi.
Ja.
Und ja, also mir fiel die Schule immer relativ leicht, also aber auch nicht alle Fächer, das muss ich auch sagen. Also hätte ich zum Beispiel im Abitur andere Fächer gewählt, dann hätte ich nicht so gut abgeschlossen. Für mich war es so, ich war in der Schule anwesend, also es sei denn, ich lag natürlich im Krankenhaus, dann nicht.
Ja.
Aber wenn ich in der Schule anwesend war, dann höre ich im Unterricht zu, beteilige mich.
Das ist schon die halbe Miete, ne?
So, und dann brauchst du zu Hause nichts machen. Es ist, also natürlich, manche müssen dann auch noch extra was machen. Und klar, für die Abiturprüfung musste ich mich dann auch mal zu Hause ransetzen und lernen. Aber wenn man in der Schule aufpasst und mitmacht, dann ja, schafft man das schon ganz gut.
Ja, das hätte ich auch ein bisschen früher verstehen müssen sollen.
Aber so geht's.
Aber irgendwann habe ich es auch verstanden. Hast du denn mal auf deinem Weg ans Aufgeben gedacht? Vielleicht sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Schule oder ich möchte alles hinschmeißen und mach was ganz Neues, das ist mir alles zu schwer, weil ich stelle mir das auch schon schwer vor.
Also natürlich ist Medizin auch einer der schwierigsten Studiengänge und so, das schon. Aber es ist ja mein absolutes Ziel und ich arbeite ja auch schon, also ich habe auch schon vor dem Medizinstudium in medizinischen Bereichen gearbeitet und auch während des Studiums direkt ab dem ersten Semester angefangen, auch im medizinischen Bereich nebenjobtechnisch zu arbeiten.
Da warst du voll im Thema.
Ja, absolut. Und ich will auch definitiv Chirurg werden und deswegen arbeite ich ja so auch, wie ich es tue. Also es stand nie zur Debatte, dass ich da irgendwie abbreche oder so. Also aufgrund des Crohns oder so, weil die Alternative wären dann irgendwelche anderen Studiengänge.
Auf die du gar keine Lust gehabt hättest.
Auf die ich, genau, das erstens. Und zweitens wäre es da ja auch die gleiche Situation. Also ich bin ja nicht kränker durch das Medizinstudium. Also wenn ich ausfalle oder irgendwelche Prüfungen oder wie jetzt aktuell pausiere ich ein Semester, weil mein Crohn gerade sehr kompliziert ist, das wäre ja in anderen Berufen genau dasselbe.
Aber dann frage ich nochmal anders, gab es Momente der Überforderung, wo du wirklich am Limit warst?
Ja, das, ja, absolut. Also ich kann mich dran erinnern, also jetzt während des Medizinstudiums, ja, meinst du? Genau, da war es so, dass ich in den ersten zwei Jahren hat man ja diese ganzen Vorfächer, ein riesengroßer Fokus ist halt die Anatomie. Und da haben wir dann über zwei Semester in Sechsergruppen eine Leiche, ne, an der wir die Anatomie lernen und so weiter. Und da muss man halt bis zur Abschlussprüfung drei mündliche Testate an den Professoren so, ne, abhalten. Und da war es so, dass das Ganze an einem Freitag um 14 Uhr stattgefunden hat. Und an dem Freitag um 10 Uhr hatte ich eine OP in Vollnarkose.
Und bin dann, du selber wurdest unter Vollnarkose operiert.
Ja. Operiert und bin dann nach der Operation im Aufwachraum wach geworden und hatte dann noch eine Stunde Zeit und bin dann, ja, abgeholt worden mit dem Rollstuhl und ins Anatomietestat geschoben worden. Und bin dann auch durchgefallen.
Ja.
Also das, ne, allein durch die Narkose.
Na klar.
So, also, und da habe ich dann auch gemerkt,
okay. Aber hart am Limit, ne?
Ja, ja. Und, ja. Da habe ich dann auch gemerkt, okay, du musst dir die Zeit nehmen, wenn es dir nicht gut geht. Und es ist ja auch keine Schande, länger zu brauchen.
Nein.
Weil ich sehe ja Leute, die studieren genauso länger oder setzen mal aus, die haben jetzt nicht noch so eine chronische Erkrankung, sage ich mal, im Rücken. Bei denen sind es vielleicht andere Gründe oder die wollen zwischendurch nochmal was anderes machen. Und von daher, also da war so ein Punkt, wo ich mir dann auch selbst eingestehen musste, okay, wenn es so
mach
ist,
mal ein bisschen ruhiger.
Genau. Ja.
Du kennst die Medizin aus zwei Perspektiven, einmal als Patient, aber auch als Mediziner. Wie wichtig ist es in deinem Job, beide Perspektiven zu kennen? Und zwar als Patient ja sehr intensiv über eine lange Zeit.
Es ist keine Voraussetzung, aber es hilft natürlich ungemein. Also jetzt gar nicht mal nur mit dem Morbus Crohn. Also ich trete halt Menschen gegenüber viel sicherer, viel erfahrener auf, was auch immer. Ich kann mich in die hineinversetzen. Das ist schon ein großer Pluspunkt, den man hat.
Merken die das, ohne dass du was sagst?
Teilweise. Also ich muss das auch gar nicht irgendwie mit denen besprechen oder so. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Patienten habe, dann nehme ich mir am Ende der OP 5 Minuten mehr Zeit und nähe die Haut vernünftig zu, anstatt dann zu sagen, hier, wir müssen jetzt, ne, auf Zeit und Kohle achten und tackern das Ganze jetzt. Das ist natürlich, also das sind dann so solche Sachen, das bekommen die Patienten nicht mit, ne, dass ich das gemacht habe, aber da habe ich zumindest, ist es für mich einfach ein besseres Gefühl.
Was macht das für einen Unterschied mit den Patienten?
Bei mir ist es halt so, dass viel auf Zeit, glaube ich mal, geachtet wurde während einigen Operationen. Und zu Beginn der Operation konnte man noch laparoskopisch, also minimalinvasiv operieren. Das heißt mit ganz kleinen Schnitten und dann kann man da quasi so Instrumente in den Bauch machen. Und das geht halt irgendwann nicht mehr, weil das ganze Innere so verwächst. Also da sind ganz viele Verwachsungen. Und dann muss man halt irgendwann laparotomiert werden. Und die Laparotomie ist, dass man den Bauch von oben bis unten aufschneidet, um dann offen zu operieren.
Ja.
So. Und da habe ich bei der ersten und auch bei den anderen Operationen gemerkt, okay, die haben sich da einfach auch optisch keine Mühe gegeben, weil es ist, eigentlich sollte es ja schön gerade dann sein, dann geht man um den Bauchnabel rum und wieder gerade. Ich habe da ganz komische Winkel, die schief sind und das bei einem 16-Jährigen, wo ich mir dachte, ey Leute,
da hättet ihr euch auch mal ein bisschen mehr Mühe geben können.
Absolut.
Also das siehst du im Rückblick natürlich, weil du vom Fach bist, ne?
Genau. Und dann ist es auch so, dass, ja, wurde ich operiert, wieder neu aufgemacht und dann wurde ich zugetackert. So. Und ich tackere ungern, gerade bei jüngeren Patienten und gerade am Bauch. Und dann gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten zu nähen. Man kennt ja diese typischen einzelnen Fäden, diese blauen, die man dann ziehen muss.
Ja.
Und ich versuche halt wirklich in der Haut zu nähen. Der Faden löst sich theoretisch auch selbst auf. Und der wird trotzdem nach 10 bis 12 Tagen gezogen. Aber das macht eine viel feinere Narbe. Also so würden zum Beispiel plastische Chirurgen auch nähen. So. Und wenn ich die Möglichkeit habe, bei einem Patienten das zu machen, dann profitiert er natürlich davon. Von dem Crohn ist es natürlich so, wenn Leute gerade die Diagnose quasi von uns bekommen haben.
Morbus Crohn.
Genau, ja. Morbus Crohn. Und dann halt mit mir sprechen, dann bin ich auch offen und sage, ne, Leute, hier, ich hab's auch und wir schaffen das zusammen und wir können da Wege finden. Und
das motiviert natürlich nochmal anders. Wie wichtig ist Empathie für dich?
Absolut wichtig. Also für beide Seiten. Empathie und Moral in der Medizin ist für mich eines der wichtigsten Aspekte. Absolut.
Wo siehst du die größten Schwächen bei uns im Gesundheitssystem?
Also wir haben erstmal an sich schon ein sehr gutes Gesundheitssystem, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht.
Ne? Das sage ich auch oft. Genau. Aber dennoch gibt es ja aus Sicht vor allem der Patientinnen und Patienten nochmal eine andere Sicht.
Ja, ein Problem sehe ich halt einfach gesetzlich versichert gegen Privatversicherte. Bei mir ist natürlich das, also ich bin jetzt während des Studiums natürlich gesetzlich versichert. Nach dem Studium, wenn ich dann Arzt bin, bin ich privat versichert, ja, aber ich kenne auch beide Seiten. Bei mir ist jetzt halt der Vorteil, dass ich als Mitarbeiter quasi wie ein Privatpatient behandelt werde, aber das haben natürlich die meisten nicht. Und ich sehe das bei meinen Eltern. Mein Vater ist privat versichert, weil der war Beamter. Meine Mutter ist gesetzlich versichert, weil die leitet eine Kita, also hat nichts da irgendwie mit zu tun. Und wie schnell mein Vater an Termine kommt, im Gegensatz zu meiner Mutter, das ist unfassbar. Natürlich haben sie jetzt auch durch mich Vitamin B, aber wenn man das alles mal weglässt und niemanden hat im Bekanntenkreis, der irgendwas damit zu tun hat, das ist eine Katastrophe manchmal.
Gibt es schon ein Gerechtigkeitsgefälle?
Absolut. Wir haben halt auch das Problem, dass einige Sachen von der gesetzlichen Krankenkasse einfach nicht übernommen werden. Das gibt es auch ein Beispiel bei mir.
Ja, also, sag mal.
Es war zum Beispiel so, dass also ich musste ja, wie gesagt, sehr, sehr oft operiert werden. Und wenn man immer wieder groß aufmacht, so, da entstehen halt sogenannte Hernien. Also das sind Brüche in der Bauchwand, wo theoretisch Darm oder Fett einklemmen kann. Und deswegen wurde ich auch, also 30 Operationen waren dadurch allein schon. Die letzte OP vor 3 oder 4 Wochen, genau, war auch schon wieder eine davon. Und das Problem ist, man hat ja diesen Bauchmuskel, der typische Sixpack, und der ist in der Mitte des Bauches eigentlich zusammen verbunden. Bei Schwangeren gehen diese Muskelbäuche auseinander. Und bei Leuten, die so oft operiert werden mussten wie ich, auch. Und man kann das operieren. Und alle meine Chirurgen haben mir empfohlen, das zu machen, weil ich halt auch gar keine Stabilität einfach mehr im Bauch habe, weil es so weit auseinander ist. Ich kann zum Beispiel kein Saxophon mehr spielen dadurch. Ich kann gewisse Sportarten nicht mehr ausführen. Also
ne, alles ist ja auch schlecht für die Körperhaltung, ne?
Genau, absolut. Ja. Dann sollte diese Operation gemacht werden. Allerdings ist das keine Pflichtleistung der
Krankenkasse. Das heißt, das müsstest du extra bezahlen.
Ja,
man oder kann dafür halt kämpfen, dass die Kasse das übernimmt.
Genau. Und wir haben dann von 3 unterschiedlichen Chirurgen Formulare zur Krankenkasse geschickt und so weiter mit Bildern, alles. Und die haben alle gesagt, ne, notwendig, notwendig. Und die Krankenkasse hat es abgelehnt. Für die ist es einfacher oder günstiger zu sagen, okay, einmal diese Operation, sagen wir mal, kostet 12.000 Euro. Ist es für die einfacher zu sagen, anstatt einmal die 12.000 Euro zu bezahlen, machen wir 3 OPs im Jahr, die 3.000 Euro jeweils kosten, aber ich habe keinen Nutzen dafür, weil diese Hernien ja dann immer nur an einer kleinen Stelle gemacht sind und wieder aufgehen, anstatt das einmal vernünftig zu machen.
Also auf jeden Fall etwas, womit du dich die ganze Zeit rumschlagen musst, obwohl du vom Fach bist, obwohl das vielleicht auch notwendig wäre und nachhaltiger. Wo stehst du jetzt in deinem Studium?
aktuell pausiere ich,
ja,
weil gerade muss ich halt den Fokus einfach auf meine Gesundheit legen, weil es bringt nichts, jetzt weiter zu studieren, wenn es mir nicht gut geht oder ich dann beispielsweise durch Prüfungen durchfalle, weil ich mich nicht konzentrieren kann oder Schmerzattacken bekomme.
Das heißt, du befindest dich gerade in so einer Phase.
Genau.
Und da achtest du auf dich und sagst, ich gehe mal ein bisschen vom Gas.
Genau. Und also aktuell bin ich in einem starken Schub, ja.
Ja.
Und ich muss jetzt hiernach auch gleich zu meinem Gastroenterologen zum Beispiel.
Ja. Hast du jetzt aktuell Schmerzen?
Ja.
Ah, okay.
Aber es ist schon, also an Schmerzen gewöhnt man sich teilweise.
Ja.
Wenn so Attacken kommen, da, also ich habe auch genügend Medikamente, die ich dann einnehmen kann, ne? Also man kriegt das schon irgendwie unter Kontrolle. Aber es gibt halt einfach, also ein Grundschmerz ist immer da.
Den hast du jetzt gerade?
Den habe ich, ja.
Mensch, vielen Dank, dass du trotzdem hier bist.
Och, sehr gerne. Aber also, wie gesagt, das gehört dazu. Und
ja,
das ist in, egal welche Situation das ist, ist auch auf der Arbeit so. Und wenn wir dann jetzt endlich eine neue Therapie starten können, also es dauert dann ja auch nochmal, bis sie dann wirklich, ne, anschlägt, dann würde ich ins fünfte Jahr kommen. Das heißt, das vorletzte Jahr.
Dann hast du es bald geschafft.
Ja.
Welche Fachrichtung?
Chirurgie wird es definitiv.
Ja.
Welcher Bereich der Chirurgie, das weiß ich noch nicht.
Hast du denn einen Wunsch oder wo du sagst, das wäre ein Thema, was mich sehr reizen würde?
Ja, also es sind immer so ein paar Aspekte, die man da bedenken muss. Also an erster Stelle steht die Allgemeinviszeralchirurgie.
Das ist?
Das ist Bauchchirurgie,
also,
und das Allgemeine, quasi das, was ich halt auch habe.
Ja.
Und auch da, wo ich aktuell am meisten auch arbeite. Ich werde halt oft gefragt, willst du nicht Gastroenterologe werden? Das ist ja quasi der Arzt, der Morbus Crohn behandelt. Ne? Also jetzt nicht chirurgisch, sondern gastroenterologisch, innere Medizin. Und da sage ich, natürlich hätten Patienten dadurch einen Vorteil. Aber ich möchte erstens nicht mein ganzes Leben von morgens bis abends damit zu tun haben. Zweitens ist es der Bereich innere Medizin. Es tut mir leid, das so blöd zu sagen, aber ich muss was mit meinen Händen machen.
Ja.
Ich will ein Ergebnis sehen. Und meine Chefs und Oberärzte und so weiter, die sagen auch, ich habe ein Talent dafür. Und Chirurgie stand halt schon immer eigentlich von vornherein fest bei mir. Ob es jetzt, wie gesagt, die Bauchchirurgie wird, es kann auch Unfallchirurgie, Neurochirurgie oder plastische Chirurgie werden. In der plastischen Chirurgie interessiert mich aber gar nicht mal so diese ästhetische Schönheitsoperation-Seite, sondern da zählt auch die Handchirurgie dazu. Und wir haben an der MAH ja ein Riesenverbrennungszentrum. Also Menschen, die, ne, mit Säure, diese Wiederherstellungs- und Verbrennungschirurgie würde mich auch interessieren. Also
auch,
das sind so die fünf
Themen,
die für mich in Frage kämen.
Was würdest du jungen Menschen denn raten, wenn sie mit einer schweren Diagnose zu dir kommen, hätte ich fast gesagt, aber eine bekommen und denken so, Mensch, jetzt ist das Leben für mich vorbei?
Also es ist natürlich immer ganz unterschiedlich, in was für einer Lage man sich befindet und auch was die Diagnose ist, aber es gibt ja viele chronische Erkrankungen, ne? Wie bei Frauen Endometriose, es gibt ja Multiple Sklerose, also MS, also ganz, ganz viele Sachen. Ich kann den Leuten halt einfach nur mitgeben, hört auf euren Körper, geht lieber einmal mehr zum Arzt, habt ein gutes Verhältnis mit eurem Arzt und wenn ihr kein gutes Verhältnis mit eurem Arzt habt, dann wechselt den Arzt und mein Gott, selbst wenn ihr 3, 4, 5 Mal hin und her probiert, diese Krankheit wird euch euer ganzes Leben begleiten, mal mehr, mal weniger, aber es ist nicht heilbar. Deswegen ist eine gesunde und gute Patienten-Arzt-Beziehung extrem wichtig.
Ich glaube, das ist wichtig, dass du das sagst, weil oft macht man ja Kompromisse und sagt, ja, ich finde jetzt keine bessere Ärztin oder besseren Arzt. Aber ich glaube, das ist wichtig und du sagtest, hört auf euren Körper. Wie soll man das machen? Nicht alle können gut auf ihren Körper hören, weil wir ja auch so das Leistungsprinzip haben. Wir müssen funktionieren, wir müssen Gas geben. Du hast es selber gemacht, du hast deine Grenze überschritten und hast dann irgendwann gemerkt, das geht so nicht.
Ja.
Wie achten wir auf unseren Körper?
Einmal, indem man regelmäßig zu Vorsorgen und Nachsorgen zum Arzt geht. Ne? Also das ist ja schon so ein Aspekt. Aber bei mir war es halt auch oft schon so, wo ich dann dachte, ey, mir geht's gerade echt, echt nicht gut, aber ich habe gerade keine Lust, wieder ins Krankenhaus zu gehen. und operiert werden zu müssen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich versucht, das irgendwie durchzuziehen. Und dann hatte ich nach 2 Tagen das große Problem. Dann kam der Rettungsdienst nachts um 3 Notoperation.
Ja.
Deswegen, auch Leute, die gesund sind, geht bitte zu euren Vorsorgeuntersuchungen. Das ist extremst, extremst wichtig. Und wenn wir was finden, dann kann man das behandeln. So. Weil wenn man es ignoriert,
dann kannst
ist das Resultat sein. Viel schlechter am Ende.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ja. Vielen Dank, Niklas. Meine letzte Frage. Was wünschst du dir für dich, gesundheitlich, beruflich, vielleicht auch einfach so im menschlichen Sinne für die Zukunft?
Also ich wünsche mir, dass wir jetzt zeitnah meinen Crohn so in den Griff bekommen, dass ich weiter studieren kann, dass ich dann auch das Studium abschließen kann. Dass es der ganz normale Weg wird, ne, in der Medizin, berufstechnisch. Ich bin meiner Familie und meinen Freunden so unendlich dankbar und ich hoffe, dass ich die noch ganz lange bei mir habe, weil das ist genau wie das mit den, was ich vorhin meinte, mit den Ärzten. Ärzte und Freunde, die euch nicht gut tun, weg damit. So, weil gerade da, ihr braucht Unterstützung. Und für die Zukunft, für mein Privatleben, ich bin aktuell Single. Ich wünsche mir schon irgendwie eine Freundin und ich möchte auch später Kinder haben, also ein klassisches Familienleben führen.
Ja.
Vielleicht irgendwo ein schönes Häuschen in der Region irgendwie, wo man, ne, wo ich gut, aber auch zu meiner Arbeitsstelle komme. Ja, eine Frau, 2 Kinder und dass meine Freunde und meine Familie gesund bleibt und noch lange bei mir ist.
Das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Vielen Dank, Niklas Schütz, dass du hier bist.
Ja, vielen lieben Dank dir.
Sie zu Hause oder unterwegs am Radio. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann heißt, die Barbar hat Besuch.
Die Barbar
Moin.
Hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Sounds App und in der NDR Niedersachsen App.